Japanischer Whisky macht schon richtig Spaß. Also gut, die Preise der meisten Whiskys von dort, die machen keinen Spaß. Aber die Qualität der meisten Abfüllungen von dort schon. Dabei haben wir hierzulande die japanischen Whisky-Marken abseits der großen Namen, die dann auch noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber kaum auf dem Schirm. Also zum Beispiel Toguchi. Früher war das eine reine Blended-Whisky-Marke und heute stammen von dort auch erstklassige Single-Malts. Und gelagert sind die in einem stillgelegten Eisenbahntunnel aus den 1970ern. Mit Timo Lamprecht vom deutschen Toguchi-Importeur Bremer Spiritosenkontor werfen wir heute zusammen einen Blick in diesen Tunnel. Willkommen im Alpha Spirits Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Zusätzlich zum Podcast bieten wir dir noch mehr. Also in unserem Newsletter erfährst du als einer der ersten, wann neue Whiskys von Alpha Spirits erscheinen. Und zudem bekommst du gleich, nachdem du dich eingetragen hast, unser E-Book Malt Whisky kostenfrei zugeschickt. Also geh einfach auf alphaspirits.com/podcast. Und nun wünsche ich dir viel Vergnügen mit dem Interview. Timo, ihr seid Importeur von Toguchi. Seit wann seid ihr der Deutschland-Distributeur davon?
Oh, das ist eine gute Frage. Das machen wir tatsächlich schon einige Jahre. Also schon bevor der Japan-Whisky-Trend eigentlich losging, hatten wir Akashi und Toguchi im Sortiment. War damals gab es halt nur den Toguchi Premium und einen 12- und einen 18-jährigen. Und die Marke ist halt immer so auch aufgrund des Trends immer recht gut gelaufen, gab aber relativ viel Veränderung im Portfolio. Dann waren 12 und 18 dann out of stock, dann kamen halt 14 Jahre und 9 Jahre und so immer war immer relativ viel Bewegung drinne und es waren halt immer die Blended Whiskys halt von Toguchi, weil Single Malt gab es da noch nicht.
Wieso habt ihr euch konkret für diese Marke entschieden? Weil wenn ich jetzt so die Importeure und Distributeure anschaue, da war das Feld ja eigentlich schon relativ klar besetzt. Es gab ein paar große Marken, die rüberkamen und die kleineren Marken, unbekannteren Marken wurden von unabhängigen Distributeuren vertrieben und jetzt seid ihr mit dem Bremer Spiritosenkontor jetzt nicht gerade ein kleiner Importeur. Warum habt ihr euch gerade für Toguchi entschieden?
Tatsächlich, zu der Zeit, wo wir mit Akashi und Toguchi gestartet sind, gab es eigentlich fast keine weiteren japanischen Whisky-Marken außer den großen, weil die meisten Whiskys dann doch eher nur in Japan konsumiert worden sind und nicht nach Europa exportiert worden sind. Der Trend kam ja erst nach diesem berühmten Jim Murray Whisky Bible Boom und dann kamen halt auch weitere Whisky-Marken auf den Markt. Wir hatten halt Kontakt zu dem Europa-Importeur, mit dem wir schon seit Jahren ganz gut zusammenarbeiten. Und so kam das eine zum anderen. Die Qualität hat uns überzeugt von beiden Marken und wir waren damals auch, was die Generalimporte angeht, weil das Bremer Spiritosenkontor ist ja sowohl Zwischenhändler als auch Generalimporteur, auch noch relativ am Anfang und da passte das halt wunderbar in unser Whisky-Portfolio, so ganz ohne Zwang. Und dann waren wir selber sehr überrascht, wie sich die Marke denn halt entwickelt hat in Deutschland.
Wie schaut da das Portfolio von Toguchi aktuell bei euch aus?
Das Portfolio hat sich jetzt sehr spannend geändert, weil wie gesagt, es waren ja anfangs nur die Blended Whiskys. Die Blended Whiskys, die hatten keine eigene Destillerie und es waren auch quasi World Whisky Blends, kann man sagen. Ne? Also nicht nur japanische Whiskys drin, sondern aus der ganzen Welt, wie es ja auch bei den anderen üblich ist. Aber bei Toguchi war es halt tatsächlich... ging es halt nur um die Kunst des Vermehlens und nicht um die eigene Destillation. Jetzt haben sie aber ihren allerersten Single Malt rausgebracht aus der Sakurao-Destillerie, das ist deren Brennerei. Und dementsprechend hat sich das Portfolio jetzt nochmal geändert mit dem Toguchi Single Malt. Dann gibt es den Toguchi Premium, das ist dann der Start der Blend-Reihe. Und wir haben noch ein paar sehr spannende Finishes, ein Sake-Cask-Finish und ein Bier-Cask-Finish, IPA-Bier. Und dann gibt es noch den 9-Jährigen und den 14-Jährigen. Das sind dann so die sehr raren und auch etwas hochpreisigeren Abfüllungen.
Welchen von dem würdest du jetzt jemandem empfehlen, der in das Thema Toguchi erstmal einsteigen möchte? Weil der Sake klang ja schon sehr, sehr spannend, aber auch irgendwie nach Aromen, die es jetzt hier so bei uns nicht gibt.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, finde ich den Sake sehr, sehr zugänglich. Also der Premium selber ist auch schon ein sehr zugänglicher Whisky, weil die Japaner halt auch ihren Whisky anders konsumieren als wir Europäer. Also da ist eigentlich der leichtere Stil halt mehr im Vordergrund. Dort wird ein Whisky in der Regel auch nicht vorgetrunken, sondern doch mit großen Anteilen Wasser als Highball halt gemischt. Und da diese Marke nicht für den europäischen Markt gemacht worden ist, sondern genauso halt in Japan verkauft wird, haben wir natürlich den typisch japanischen Stil hier auch. Und der ist ein bisschen leichter. Der Premium hat zum Beispiel noch ganz leichte Rauchnoten, so ein bisschen im Hintergrund, ist sonst aber auch ein sehr süffiger, mit nicht so viel Holzeinfluss, weil auch das will man bei Toguchi nicht. Also Toguchi ist jetzt nicht die Marke, die jetzt mit schweren Sherryfässern oder Misonara-Eiche kommt, sondern eher die, wo die Eiche halt nicht zu viel Einfluss hat, sondern das Destillat im Vordergrund steht. Und der Sake-Cast, den finde ich sehr spannend, weil ich persönlich bin, was Sake angeht, kein Experte. Es ist natürlich auch nicht immer so einfach zu trinken, wenn man kein Experte ist und einfach mal so ein Sake hingestellt bekommt, dann kriegt man häufig natürlich erstmal so ein schockiertes Gesicht. Was ist das denn? Aber der Sake-Cast ist halt wirklich sehr zugänglich, weil er halt so eine schöne Süße hat, so ein bisschen brauner Zucker, würde ich halt fast sagen. Und dann hast du halt so fruchtige Aromen drin, von dem Sake. Und das macht es halt sehr spannend.
Aber das ist keine Vollreifung, das ist eine Nachreifung im Sake-Fass, oder?
Es ist eine Nachreifung. Und zwar waren das Sake-Fässer aus eigener Produktion. Der Hersteller von Toguchi ist ja eigentlich ein altes Unternehmen, das seit 1918 halt Sake und Spirituosen halt produziert. Und sie haben halt erst 1990 angefangen mit der Whisky-Marke Toguchi. Aber Sake und Co. ist natürlich deren Spezialität. In dem Fall ist es dann ein Yunmaishu-Sake, also Reis pur heißt das übersetzt, in der Regel mindestens 70% poliert. Und der ist halt nochmal in die Fässer gelegt worden. Und in diese Fässer kam dann halt der Whisky rein.
Wie würdest du dann hier einem Whisky-Trinker empfehlen, den zu probieren? Weil du hast es vorhin auch angesprochen, der wird ja in Japan vor allem, oder die Whiskys in Japan, auch eure, werden dort vor allem als Highball getrunken. Wie würdest du dann einem europäischen oder einem deutschen Whisky-Fan empfehlen, die Whiskys von Toguchi zu probieren?
Ja, du weißt ja selber immer, wie das ist, wenn man auch so bei Whisky-Tastings, wenn man dann halt mal sagt, du musst den Whisky nicht nur bei Zimmertemperatur und pur probieren, sondern du kannst halt auch mal Eiswürfel benutzen und alles. Dann kommt immer gleich, oh, Frevel. Ist aber halt nicht so, ne? Also ich finde, generell sollte man den Whisky so trinken, wie man ihn gerne mag. Ich würde den Sake-Finish auf jeden Fall erstmal pur probieren. Aber ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht, ihn ein bisschen zu kühlen, also ein bisschen mit Eis und ein bisschen Wasser noch mit rein. Also man kann da wirklich so ein bisschen mit spielen. Er hat ein sehr schönes, leichtes Aroma. Und durch diese Weinnote vom Sake kann man dann einen richtig schönen Sommerdrink quasi für sich draus machen. Aber generell, seien wir ehrlich, hier in Deutschland werden die meisten Leute ihn pur bei Zimmertemperatur verkosten. Und da macht er auch richtig Spaß.
Was ist dein persönlicher Liebling jetzt aus dem Portfolio?
Tatsächlich ist es gerade wirklich der Single Malt Whisky, weil der Single Malt Whisky halt einfach zeigt, wo die Reise jetzt hingeht. Wir haben natürlich in den letzten Jahren doch immer mal wieder auch Kritik gehabt, dass Toguchi keine eigene Destillerie hat, dass es Weltwhiskys sind, dass es mehr um die Kunst des Vermehlen geht. Wir haben das aber auch immer ganz offen und klar kommuniziert. Das war halt auch nie ein Geheimnis, hat Toguchi auch nie ein Geheimnis draus gemacht. So wird halt Whisky in Japan halt auch konsumiert. Das ist ja dort auch gang und gäbe gewesen. Durch die neue Gesetzgebung ändert sich das und die Brennerei hat jetzt halt ihren ersten Single Malt fertig. 3 Jahre alt, also ist noch ein sehr junger Whisky. Und gereift ist er in Bourbon- und Sherry-Fässern, wobei der Sherry-Fassanteil nicht besonders groß ist. Also ich würde jetzt in der Blindverkostung nicht drauf kommen, dass Sherry-Fässer verwendet werden. Aber er hat eine wunderbar schöne fruchtige Note. Das Erste, woran ich so gedacht habe, waren halt wirklich so frische Früchte, Quittengelee. Und ich habe ihn jetzt in ein paar Verkostungen drin gehabt und die Leute waren echt begeistert, muss man sagen. Also ganz klar, es ist ein 3-jähriger Whisky, aber er schmeckt halt nicht wie ein 3-jähriger Whisky, sondern da würde man schon ein paar Jahre mehr vermuten. Er hat nämlich halt nicht mehr dieses typische New Make Aroma oder so. Manche jüngere Whiskys, da hast du ja manchmal noch so eine, ja, ich sag mal, Kohlrabi-Note oder sowas drin. Das hast du halt da gar nicht, sondern du hast halt einen wirklich sehr schönen, frischen, fruchtigen Whisky. Und das ist halt genau der Stil, den Toguchi halt verfolgt.
Okay, das klingt echt interessant und spannend, weil ja, bei vielen jungen Whiskys, so ab 3 Jahre und ja, 3, 4, 5, hat man häufig neben dieser, du hast das jetzt Kohlrabi-Note genannt, aber neben dieser ja, schwefeligen Gemüsenote, ja häufiger noch so ein metallische Note, die einfach im Laufe der vielen Fassjahre dann abgebaut wird, aber die noch so ganz typisch für viele junge Destillate ist. Ist dir das bei dem mal aufgefallen? Hat er das noch?
Nein, hat er nicht. Also fand ich jetzt nicht. Ich kenne die Note auch. Die hast du natürlich auch ganz besonders, wenn irgendwie noch Grain dabei ist oder sowas. Ne? Dann ist sie auch häufig noch viel dominanter. Bei manchen Blended Whiskys, die noch recht jung sind, da habe ich das relativ häufig. Oder auch mal bei manchen Irish Whiskys, da kenne ich das auch, diese leicht metallische Note. Ich habe sie jetzt hier nicht gehabt. Das heißt natürlich nicht, dass irgendwer anders sie jetzt nicht rausschmecken würde, weil schmeckt ja jeder ein bisschen was anderes, aber ich war echt positiv überrascht, weil in dem Fall du einfach richtig schön diesen Distillerie-Charakter schon halt hast und gleichzeitig halt auch dieser japanische Stil halt im Vordergrund steht. Ein leichter, schöner Whisky, den man halt im Prinzip auch als Whisky-Soda perfekt trinken würde. Und macht Spaß. Bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Wo sind wir da preislich? Du sagst Dreijährige.
Ja, da müssten wir so bei knapp 55, 60 Euro sein.
Okay. Wenn ich mir jetzt mal so die Geschichte von Toguchi anschaue, beziehungsweise dessen Dachunternehmen Jugoku Yotsu, da haben die ja bis 89, also 1989, ja, quasi so eine Art Budget-Whisky gemacht und ab 2003 habt ihr dann mit Toguchi angefangen, Whisky aus Schottland und Kanada zu nehmen, zu verblenden. Und es, ja, jetzt würde man sagen World Whisky, aber bis vor kurzem war es ja noch völlig legitim, das als japanischen Whisky zu verkaufen.
Genau.
Aber ihr hattet ja bis dahin den Whisky ja nicht selber produziert, sondern aus dem Ausland importiert und dort in Schottland, in Japan vermählt. Und dann durfte es ja auch ganz normal als japanischer Whisky verkauft werden. War da der Preis auch so ein bisschen das entscheidende Kriterium, wenn ich mir so ein bisschen die Vita des Dachunternehmens anschaue?
Ich glaube, das war, also für die Marke war natürlich der Preis irgendwo auch entscheidend, weil in Japan, gerade so wie der Whisky getrunken wird, wird der Whisky halt getrunken, nicht gesammelt, ne? Und dementsprechend muss er auch eine gewisse Preiskategorie haben. Auch hier für den europäischen Markt, auch für Deutschland war das halt sehr schön, weil so ein klassischer Toguchi Premium, der liegt dann halt bei, so sagen wir mal maximal 40 Euro, was für einen japanischen Whisky natürlich auch ein Top-Preis war für die Leute, die dann gesagt haben, oh, ich möchte so gerne mal einen japanischen Whisky probieren. Und klar, das war wichtig. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass die Kunst der Vermählung halt bei Toguchi immer sehr stark im Vordergrund stand und halt auch die Reifung, die bei Toguchi in einem stillgelegten Eisenbahntunnel stattfindet. Dort herrschen recht niedrige Temperaturen. Das heißt, eigentlich wird der Reifeprozess dort sogar noch abgebaut, beziehungsweise es geht ja auch darum, dass man bei Toguchi halt den Holzeinfluss nicht so intensiv haben will. Man hat aber auch das ganze Jahr über eine konstante Temperatur. Das ist schon sehr spannend.
Aber diese ganze Whisky-Reform, die er jetzt vorsieht, dass Whisky, der japanische Whisky heißen soll, dass der auch komplett, die komplette Produktion, Destillation, Fermentation und Fassreifung in Japan stattfinden muss, hat euch das hart getroffen? Weil das, so wie das klingt, verändert das natürlich schon einiges bei euch.
Nein, eigentlich nicht, weil der Plan war von Anfang an, das nach und nach umzustellen bei Toguchi, also jetzt der Premium und Co., die werden jetzt halt auf eigene Produktion umgestellt. Die Älteren, das wird halt noch ein bisschen dauern, aber generell war das von Anfang an der Plan und ich sag mal, wenn man wirklich seriös im Whisky-Business Erfolg haben will, dann muss man irgendwann auf eigene Produktion umstellen, weil du bist ja immer davon abhängig, überhaupt dein Liquid zu bekommen. Und das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Die Schotten rücken natürlich ihr Zeugs gar nicht so gerne raus. Dann, ja, auch was Kanada und Co. angeht, so hundertprozentig wissen wir ja auch gar nicht, wo Toguchi jetzt ihre Quellen hatte. Ne? Also im Netz hat man dann halt viel von kanadischem Whisky und sowas gelesen. Es ist immer ganz interessant, so die Zusammensetzung der Blends zu sehen. Also da sind sie halt auch recht transparent. Und da kann man halt zumindest beim Grain halt erkennen, dass der Grain halt einmal irgendwie so eine Korn-Whisky-Basis hat und das andere Weizen. Daraus kann man halt schon ableiten, dass vielleicht die Korn-Whisky-Basis eher aus Kanada ist und der Rest aus Schottland. Aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren dann nochmal stark ändern. Wie gesagt, der Premium wird jetzt bald umgestellt und die anderen Sorten folgen dann auch. Und man hat eine tolle, kleine Craft-Distillerie gebaut und die wird man natürlich auch ausschöpfen.
Inwiefern ändert sich dann die Aromatik von Premium und den anderen Whiskys bei euch, wenn sie jetzt umgestellt werden von Blend aus aus Import und jetzt aus neuer Produktion. Ändert sich da aromatisch jetzt was?
Ich bin sehr gespannt. Also ich bin jetzt, ich bin überrascht. Single Malt spiegelt halt das Aroma von Toguchi schon sehr gut wider. Also dieser leichte, florale, fruchtige Ton. Den hat man auch mit den Blended Whiskys versucht zu erreichen. Und das Single Malt ist definitiv so designed, um das in diese Richtung zu gehen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es sich eher zum Positiven halt noch ändert. Das ist so ein bisschen die... Ja, die schottischen Noten, sage ich mal, noch ein bisschen verschwinden, die dann ja häufig so, ja, noch so ein bisschen kräftiger sind und es noch floraler und noch, ja, süffiger, würde ich fast sagen, wird.
Was würdest du als schottische Noten beschreiben?
Ja, schottische Noten. Naja, diese, ich sag mal, ich bin bei Toguchi und Co., also da stehen ja so diese süßeren Noten mehr im Vordergrund. Und wenn du jetzt einen Grain aus Schottland hast, der ist ja in der Regel aus Weizen destilliert. Und du hast halt einfach eine, ich würde sagen, eine trockenere Süße. Du hast halt nicht bei einem Maisgrain, auch in Irland hast du ja meistens Grain, der aus Mais destilliert wird, hast du halt mehr Süße. Und ich finde, es passt halt auch mehr so zu Toguchi und zum Charakter des Whiskys. Und ja, ich glaube, dass sie da in der Hinsicht noch ein bisschen, ja, wirklich diese süßen und fruchtigen Noten halt noch viel mehr spielen können bei Toguchi. Aber generell weißt du ja selber, dass beim schottischen Whisky im Prinzip fast alles möglich ist. Aber es ist halt nicht immer möglich, alles zu kriegen.
Das stimmt, vor allem in der aktuellen Situation schwerer denn je. Mhm. Ihr habt ja keine, also eure neue Destillerie heißt ja jetzt nicht Toguchi Destillerie, sondern die heißt ja Sakurao Distillery. Und wie ist die eigentlich aufgebaut? Also wie muss man sich die vorstellen? Weil so dieses Bildnis von so einer typischen schottischen Destillerie, die kennt man mal, so die Washbags, die Mashtuns, mhm, und dann so das, den heiligen Gral, also die Potstills schön dargestellt, schön Kupferfarben. Mhm. Wie schaust du die Produktionsstätte in der Sakurao Distillery aus? Kannst du da mal so einen Einblick geben?
Ja, tatsächlich, die Sakurao Distillery ist halt eher so eine Craft Distillery, ne? 225 Quadratmeter müsste sie, glaube ich, sein ungefähr. Also das ist keine riesige Distillerie. Was ich halt spannend finde, also einmal, sie ist bei, muss ich ablesen, Hatsukaichi, da liegt sie. Ich kann dir nicht genau sagen, wo es ist. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass die Brennblasen halt schon eine Besonderheit sind. Es sind halt nicht so diese klassischen Copper-Pot-Stills, wie man sie aus Schottland kennt. Sie sind auch nicht von Forsyth, sondern sie sind von Holstein. Also Arnold Holstein, Hybrid-Brennanlage nennt sich das Ganze. Die ist extra. Ja, genau. Die ist extra für Sakurao designt worden. Du hast halt einmal eine klassische Pot-Still mit einem Schwanhals, der nach unten geht, das heißt, um halt mehr von den Esternoten halt aufzufangen. Und dann gibt es noch eine Kolonne. Und die erste Destillation wird in der Potstill gemacht und die zweite wird in dieser kleinen Kolonne gemacht, um einen möglichst reinen und hochprozentigen Alkohol zu haben. Also dadurch versucht man halt noch mehr diesen japanischen Stil zu erreichen, also dieses reine, frische, fruchtige. Eine Wasserquelle haben sie, die ist vom Ose River, und ansonsten haben wir halt dann diesen typischen und sehr einzigartigen Reifeprozess in diesen 717 Meter langen Untergrundtunnel, der eigentlich mal so eine Eisenbahnstrecke werden sollte. Und da hast du halt eine durchschnittliche Temperatur von 14 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit und dadurch halt eine deutlich langsamere Reifezeit. Der Angel Chair ist so 3% ungefähr. Und das ist so der typische Charakter von Toguchi, der da entsteht. Sie lassen dort halt auch ihre anderen japanischen Spezialitäten teilweise reifen. Aber, und das ist jetzt mal ganz interessant, die Sakurao Distillerie produziert ja auch noch den Sakurao Single Malt. Und da ist der Unterschied, dass der Sakurao Single Malt halt bei der Distillerie in Sakurao reift und nicht in diesem Eisenbahntunnel. Ich weiß nicht, ob sie bei der Destillation ein anderes Rezept verwenden, wahrscheinlich nicht, aber sie haben dort eine etwas andere Taktik, was die Whiskys angeht, also einmal die Reifung, aber halt auch, sie arbeiten dort mehr mit Fässern, also Misonara Eiche und all sowas. Also da werden mehr Fassexperimente gemacht, während dann halt bei Toguchi dieser japanische Stil im Vordergrund steht.
Dieser Eisenbahntunnel, das finde ich einfach so faszinierend davon, dass bei Toguchi die ganzen Fässer in einem alten, stillgelegten Eisenbahntunnelreifen.
Das ist wirklich aber witzig. Es ist halt auch schön. Ja, also ich meine, wir haben mittlerweile auch mal ein paar Bilder davon, weil man kann sich das halt immer gar nicht so vorstellen. Das ist halt wirklich ein sehr schmaler Eisenbahntunnel, ne, der 717 Meter in den Berg reingeht. Und das wurde damals halt nie zu Ende geführt. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann lassen wir da mal unsere Fässer drinnen reifen. Und das ist eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, aber gleichzeitig natürlich auch einfach genial, weil du willst ja nach Möglichkeit halt einen sehr gleichbleibenden Reifeprozess haben. Und wenn du die Temperatur so wunderbar kontrollieren kannst und das halt ohne, dass du da irgendwelche Klimaanlagen und sowas installieren kannst, ja, perfekt, ne?
Aber wenn du jetzt sagst, keine Klimaanlagen installiert, wie schaut es denn eigentlich mit der entstehenden Feuchtigkeit und dem Angel's Share aus? Weil der geht ja auch unabhängig jetzt von der Temperatur, du kannst zwar über die Temperatur steuern, aber trotzdem hast du ja ein gewisses Maß an Angel's Share, ob das jetzt Alkohol ist oder Wasser. Da tendiert doch der Tunnel bzw. die Mauern da drin extrem zur Schimmelbildung, oder?
Da gehe ich mal von aus. Also ich kann mir vorstellen, dass da drinnen ein ganz spannendes Aroma herrscht. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen wie in so einem Weinkeller, ne? Nur noch ein bisschen extremer. Also ich gehe auch davon aus, dass du viel von diesem schwarzen Schimmel hast. Ich meine, 80% Luftfeuchtigkeit ist halt auch schon extrem. 3% Angel Share ist jetzt auch nicht ganz so wenig. Der ist aber natürlich dann in Japan sonst, glaube ich, einen Ticken höher. Aber es ist schon spannend. Ich war aber selber halt noch nicht da. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da ein intensives Klima herrscht.
Aber hat dann Toguchi aufgrund des Tunnels, weil der Tunnel ist ja mittlerweile so ein Charakteristikum dieser Whisky-Marke, hat dann aber das Wachstum von Toguchi eine natürliche Grenze? Weil ich meine, der Tunnel, du hast gesagt, der wurde in den 70er gemacht, hat eine natürliche Grenze, weil er dann irgendwann stillgelegt wurde. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Destillerie leisten kann, einfach im zweiten Eisenbahntunnel daneben in den Fels zu sprengen, wenn der Platz nicht mehr ausreicht. Also kann man fast sagen, dass das Toguchi eine natürliche Wachstumsgrenze hat?
Das könnte man wahrscheinlich sogar sagen. 717 Meter ist natürlich aber auch eine ganz schöne Strecke. Also ich gehe mal davon aus, da können sie doch einige Fässer noch stapeln. Und die Frage ist dann halt immer, ne, das betrifft ja alle Hersteller, die so Craft Whiskys oder Craft Gin oder ähnliches destillieren. Was passiert, wenn du deinen Peak erreicht hast? Sagst du denn, ich habe nichts mehr, oder werden denn so manche Dinge auf einmal nicht mehr so wichtig? In dem Fall gehe ich mal davon aus, sie haben dort noch viel Lagerfläche und die Destillerie ist ja jetzt auch nicht so groß, dass man da riesige Mengen produzieren kann. Aber klar, irgendwann, ich meine, deswegen haben sie auch die Sakurao-Destillerie und den Sakurao-Single-Malt. Da haben sie natürlich viel mehr Möglichkeiten, denn mehr Fässer einzulagern.
Aber wenn ihr die Sakurao-Distillery habt, ihr habt dort Single-Malt und ihr habt bei Toguchi jetzt einen Single-Malt, habt die einen Reifen in diesem Tunnel und die anderen bei Sakurao-Reifen in, ja, so wie man es kennt, in den Lagerhäusern auf Destilleriegelände. Welchen unterschiedlichen Einfluss macht dann allein der Standort der Fässer in, ja, zum einen Tunnel und dann zum dann konventionellen Lagerräumen? Wie macht sich da der Unterschied auf den Whisky und auf die Aromatik des Whiskys bemerkbar?
Naja, einmal ist das Klima natürlich ein anderes. Das ist natürlich klar. Und dann hat man bei Sakurao auch mehr Fassexperimente geplant, ne? Also ich habe noch selber keinen Sakurao probieren können. Ich habe aber gesehen, dass halt die schon auch durchaus gute Kritiken bekommen haben, jetzt so die ersten Abfüllungen. Und du hast natürlich jetzt aktuell, glaube ich, dort auch so um die 25 bis 30 Grad. Von daher dementsprechend auch eine andere Reife, andere Reifebedingungen.
Ich habe die in Deutschland auch noch gar nicht so auf dem Markt gesehen. Ist da mal was geplant, dass Sakurao auch hier nach Deutschland kommen soll?
Wir arbeiten dran. Ich kann es noch nicht versprechen. Das kommt natürlich auch immer auf die Mengen drauf an, die verfügbar sind. Bisher sind nur vereinzelt mal so ein paar Flaschen halt nach Europa gekommen. Aber das ändert sich ja vielleicht noch. Erstmal, sie sind jetzt halt gerade erst 3 Jahre da und dementsprechend ist natürlich gerade von den ersten Single Malts, du kennst das ja selber, da ist halt erstmal noch nicht so viel vorhanden. Und man will ja auch nicht alles mit 3 Jahren abfüllen, sondern man will natürlich irgendwo ja auch die Whiskys, die man produziert hat. Man hat ja irgendeinen Plan. Ich weiß nicht, wie der Plan bei Sakurao und Toguchi halt aussieht, was so der Standard sein soll. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann auch über die 3 Jahre hinausgeht.
Was würdest du sagen, was sind so typische Aromen von Toguchi? Weil wenn wir jetzt mal uns wieder auf die Marke konzentrieren, die hier auch verfügbar ist. Was würdest du sagen, was so der typische Hausstil ist? Was sind so Aromen, die den Whisky-Fan definitiv in einer, in einem Glas Toguchi erwarten kann.
Ja, das ist so eine Frische, ne? So Vanille, Apfel, Orangen, Marmelade sind so die Noten vom Single Malt. Und wenn du dann beim Premium bist, da hast du halt auch so die leichteren Noten, leicht süß, so ein bisschen Honig, Gewürze. Es gibt ja schon recht unterschiedliche Abfüllungen halt auch. Sie haben ja auch viel ausprobiert. Es gibt zum Beispiel halt auch einen Pure Malt von Toguchi. Der ist jetzt zum Beispiel rauchig, hat aber auch eher so eine vanillige, schokoladige Rauchigkeit. Ne? Also ist jetzt nicht so der klassische Isla-Whisky, würde ich sagen. Für mich sind so die Toguchi am besten widerspiegeln, tatsächlich der Premium und jetzt der Bier-Cask und auch der Sake-Cask. Also der Bier-Cask ist halt auch sehr fruchtig, mehr so mit saftigen gelben Früchten, Zitrusfrüchten und auch wieder Honig und Gewürze, weil das waren halt IPA-Biere, die da in den Fässern waren. Und der Sake-Cask geht halt auch in diese saftig-fruchtige Richtung, in dem Fall ein bisschen reifere Früchte. Also das ist, glaube ich, so der Stil, der Toguchi halt auszeichnet. Der, ja, ich würde jetzt fast sagen, klassisch japanische Stil. Alles so Whiskys, die man wunderbar pur trinken kann, aber die auch alle von der Geschmacksaromatik sehr schön zu frischeren Getränken passen wird.
Inwieweit spielt da das Klima in Japan eine Rolle, dass diese Aromen da erreicht werden?
Also ich glaube, für Toguchi ist es halt wichtig, den Destilleriecharakter im Vordergrund zu lassen, denn das Destillat selber hat halt diese fruchtigen Noten, das ist ja genau darauf ausgebaut, und den Einfluss vom Holz nicht zu intensiv werden zu lassen. Und da ist natürlich die Reifung in den Eisenbahntunneln wieder stark vom Vorteil, weil es kann halt durchaus auch schon mal warm werden draußen. Ne? Und hier haben wir halt eine konstante Temperatur. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sakurao, die Single Malts, dann durchaus kräftiger werden, mehr Holzeinfluss haben und dementsprechend auch mehr Körper etwas anspruchsvoller sein werden.
Aber der Tunnel sowohl als auch die Destillerie, die liegen ja in der Nähe von Hiroshima. Ist da, das ist ja, ja geschichtlich bedingt ein sehr bedeutsamer Ort. Ist dieser, wenn wir jetzt mal an der Geschichte so einige Jahrzehnte zurückgehen, ist der Atombombenabwurf da bei den Destilleriemitarbeitern so ein Thema?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es ist halt, was ich dir sagen kann, dass das dieses Thema immer wieder bei Tastings oder sowas natürlich auftritt. Immer wenn man sagt Hiroshima, dann so, ne? Ich hatte sogar schon Tastings, wo dann eine Person dabei war, die gesagt hat, nee, das möchte ich dann halt nicht trinken. Das ist, ich glaube, dass
sie,
das...
Weil sie Angst hatte, dass irgendwas kontaminiert, oder?
Ja, genau. Also da gehen natürlich dann irgendwie bei manchen Leuten gleich die Alarmglocken hoch, aber da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Und ich glaube, dass das auch dort in der Destillerie kein Thema ist. Sie sind sehr stolz auf ihre Herkunft. Also sie produzieren ja auch den Sakurao Gin, der auch ganz groß draufschreibt mit Botanicals aus Hiroshima. Und ich glaube, über dieses Thema würde man da wahrscheinlich nicht so gerne sprechen.
Okay, ja klar, kann ich absolut nachvollziehen. Lass uns an der Stelle mal wieder zu den Whiskys selber zurück, zu der Verkostung. Ich hatte auch gelesen, dass die Sakurao Single Malts auch torfige Aromen bieten, was jetzt Toguchi nicht hat. Ist das geplant, dass da auch wirklich eine rauchige Schiene entstehen soll bei euch?
Also Toguchi hat durchaus auch rauchige Aromen beim Pure Malt, wie gesagt, das ist ein rauchiger Whisky und der Premium hat einen Ticken Torf, so im Hintergrund Ticken Rauch, aber auch dort so diese leichte Note. Ne? Der Single Malt, den sie jetzt produziert haben, der ist komplett ungetorft. Ich weiß nicht, ob sie einen getorften Stil auch produzieren. Ich kenne jetzt derzeit sowohl von Sakurao als auch von Toguchi nur einen ungetorften Stil.
Was sind da so generell für Zukunftspläne? Jetzt bleiben wir mal bei Toguchi. Was können wir da jetzt noch die nächsten Jahre erwarten? Kommt da was Neues nach Deutschland?
Da wird noch einiges Neues kommen. Wie gesagt, sie haben so ein paar Finishes, mit denen sie immer mal wieder experimentieren. Und mit dem Single Malt sind wir halt gerade ganz frisch am Anfang. Ne? Also da wird noch einiges passieren. Was genau, da müssen wir uns selber auch so ein bisschen überraschen lassen. Aber ich glaube, jetzt mit einem dreijährigen Toguchi schon so eine Qualität abzuliefern, dann bin ich halt sehr gespannt, wie es dann mit 5 Jahren und älter aussieht.
Aber meinst du, dass Toguchi dann so weg von Blended Whiskys geht und den Fokus immer mehr auf Single Malt legt, dass man sagen kann, als Export wird oder vielleicht auch als Import, also als auf dem heimischen Markt verfügbar, wird Togushi eher eine Single Malt Marke so peu à peu?
Ich glaube, der klassische Togushi Blended Whisky wird die Nummer 1 bleiben, weil er natürlich auch preislich in einer sehr attraktiven Liga spielt. Sie werden ihn halt nur selber produzieren jetzt und keinen Weltwhisky mehr haben. Der Single Malt wird aber natürlich eine immer größere Rolle spielen. Und wenn ich jetzt mal so auf den deutschen Markt gucke, dann ist ja klar, dass natürlich so dieser Togushi Single Malt Whisky für uns, für den Whisky-Fachhandel und für Whisky-Messen und sowas halt deutlich spannender ist als jetzt der klassische Blend, der wiederum aber natürlich viel auch in der Gastro und von Konsumenten halt gekauft wird. Das eine ist halt das, womit man die Marke halt aufbaut und wo man halt, wo die Leute drüber reden und wo man halt wirklich Eindruck mitmacht. Und das andere ist halt, die gute Basis, die verkauft sich halt so. Aber wir brauchen halt und wir wollen halt auch etwas, worüber die Leute halt reden und sagen, wow, so einen guten dreijährigen Whisky oder so ein tolles Sake-Cask-Finish und sowas. Also die Besonderheiten sind das, was uns halt, ich sag mal, marketingtechnisch natürlich sehr wichtig ist. Aber der klassische Blend, der ist halt der, der die Marke natürlich immer noch treibt. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil es einfach ein toller, süffiger Whisky ist, der wunderbar funktioniert.
Stark nachgefragt ist ja natürlich neben Single Malt bei uns dann auch Single Casks. Gibt es da irgendwas oder sagt ihr, einzelne Fässer geben wir aktuell noch nicht ab? Wir brauchen das erstmal, um das Portfolio aufzubauen.
Ich glaube, die werden jetzt erstmal das Portfolio selber aufbauen und nicht gleich alles abfüllen, was in den Fässern ist. Generell würden wir natürlich sofort sagen, Single Cask her damit. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, weil das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, der Kontakt zu den Japanern und so weiter und so fort. Das läuft halt alles selten so richtig direkt, sondern dann halt über den Europa-Importeur. Und es dauert alles ein bisschen länger. Also es ist jetzt nicht so wie bei den Schotten, wo man sagt, hey, ich brauche hier ein gutes Fass, dann kriegst du 3 Samples, suchst eins aus und dann hast du ein super Fass, sondern da muss man dann halt schon mit ein paar Jahren Vorlaufzeit rechnen. Single Cask ist jetzt auch nicht unbedingt das, was die in Japan halt normalerweise so trinken, ne? Sondern da geht es halt wirklich um Whiskys, die getrunken werden.
Timo, ich danke dir vielmals für das spannende Interview.
Sehr gerne.
In dieser Folge unterhielt ich mich mit Timo Lamprecht über deren Whisky-Marke Toguchi. Möchtest du nun unser E-Book Malt Whisky kostenfrei lesen, dann findest du dies unter ifaspirits.com/podcast. Bis nächste Woche. Slán živa.